Herzlich willkommen zu Maybe Baby. Dies ist ein Podcast über unerfüllten Kinderwunsch, Unfruchtbarkeit und den langen Weg zum Wunschkind. Ich bin Beate und ich will mit euch darüber reden, wie es ist, wenn der Weg zum Wunschkind länger oder anders aussieht als erwartet. Hey, hey, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Die Folge heute erscheint in einer ganz besonderen Woche. Und zwar ist diese Woche die World Childless Week. Die World Childless Week findet jedes Jahr im September statt, dieses Jahr vom 14. bis zum 20. September. Und das ist eine internationale Kampagne, die versucht, das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit auf ungewollte Kinderlosigkeit zu lenken und dafür eben so ein auch gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen einerseits und andererseits aber auch den Betroffenen einen Raum zu geben, in dem man sich zugehörig fühlt. Die Kampagne läuft wirklich weltweit in unglaublich vielen verschiedenen Ländern und wird von verschiedenen Personen unterstützt. Und es gibt ja ein vielfältiges Angebot an Webveranstaltungen und auch Support-Groups, die dafür geschaffen werden. Ich habe euch die Homepage der Kampagne natürlich verlinkt und habe euch insbesondere verlinkt, da gibt es eine Übersicht mit verschiedenen Podcasts und Blogs, die das Thema ungewollte Kinderlosigkeit behandeln. Also es ist in dem Fall eine weltweite Aufzählung. Das heißt, die Seite ist englischsprachig und da sind sehr viele englischsprachige Inhalte dabei. Ein paar davon kannte ich, ein paar davon kannte ich nicht. Da werde ich sicher mal reinschauen. Aber ich dachte, wen es interessiert, guckt doch da mal rein. Und vielleicht findet sich ja für die den ein oder anderen da was Spannendes. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das mit dieser World Childless Week erst vor einer Woche oder zwei Wochen zufällig auf Instagram gesehen. Mir war das nicht bewusst, dass es das gibt. Und ich habe diese Folge heute auch nicht dementsprechend geplant. Es gibt zwei Frauen aus Deutschland, die das offiziell unterstützen und auch dafür Supportgroups auf Facebook geschaltet haben. Findet ihr auf der Homepage. Und hier kleiner Einschub, der Fact über mich von dieser Woche, ich habe kein Facebook, deswegen kann ich euch nicht genau sagen, was es damit auf sich hat. Ich bin tatsächlich eine von den vielleicht 3% meiner Generation, die kein Facebook-Account haben. Und es hat tatsächlich auch eine etwas, ja, lustige Geschichte, warum ich keinen Facebook-Account habe. Und zwar liegt es daran, dass mein Mann und ich, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass wir uns über SchülerVZ kennengelernt haben. Und das war ja so eine Social-Media-Plattform, so eine der ersten, beziehungsweise eine, die erste, die ich genutzt habe, sagen wir es mal so. Und irgendwann fing diese Plattform an, irgendwie immer mehr Funktionen zu schalten. Und es hat uns irgendwie damals sehr geärgert und da haben wir beschlossen, da waren wir vielleicht 17 oder 18, dass wir jetzt Social-Media-Plattformen boykottieren werden, aber komplett. Und das haben wir lange durchgezogen, aber wirklich sehr, sehr lange. Und erst im letzten Herbst sind wir wieder eingestiegen, indem wir uns jeweils einen Instagram-Account gemacht haben. Das ist auch einer der Gründe übrigens, warum ich erst so spät einen Instagram-Account hatte. Gut, hier, das war der kleine Einschub. Was ich sagen wollte, es gibt diese Support-Groups. Ich weiß nicht genau, wie das läuft auf Facebook, aber man findet sie da entsprechend. Und weswegen ich das Thema hier nochmal kurz anbringen wollte, ist, dass ich das eigentlich auch bezeichnend finde, dass mir selber das gar nicht bewusst war, dass es so eine Awareness Week gibt. Denn mein generelles Gefühl, und das werde ich sicher mit vielen hier teilen, ist, dass in Deutschland es wenig Kampagnen gibt, die wirklich versuchen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ich muss positiv hervorheben, dass ich in den letzten Wochen mehrfach Fernsehbeiträge gesehen habe zu diesen Themen, dass ich auch Zeitungs- und Zeitschriftenartikel gesehen habe. Ich muss betonen, dass die Kommentare, die man unter diesen Beiträgen liest, manchmal wirklich hart unter der Schmerzgrenze sind und auch zeigen, dass es da sehr großen Handlungsbedarf gibt und dass da viel an der öffentlichen Einstellung auch gearbeitet werden muss. Das, was ich hier tue, das zielt ja wirklich nicht in diese Richtung ab. Das, was ich hier schaffe, ist eigentlich eher ein Raum für Betroffene selber, also für den Austausch auch eher untereinander. Aber um das wirklich auch nach draußen zu tragen und diese Themen nach draußen zu tragen, ist viel, viel mehr Aufwand nötig. Und das braucht andere Konzepte und da braucht man Zeit und kreative Ideen und viel Engagement und ja, viele Ressourcen, die ich auch momentan nicht habe. Und das ist mir sehr bewusst und es fällt mir dann immer wieder auf, wenn ich sehe, dass in manchen anderen Ländern, also ich besonders positiv kann ich halt immer Großbritannien hervorheben, weil ich da auch viel mitbekomme, dass da sehr viel läuft an diesen Bewegungen, die versuchen, öffentliches Bewusstsein zu schaffen für solche Themen. Ich glaube, das ist was, was man an anderer Stelle nochmal ein bisschen überlegen muss, inwiefern man sich da auch einbringen kann. Und das ist auch was, was ich so im Hinterkopf habe. Ich wollte es euch einfach nur mal weitergeben, dass ihr vielleicht auch die Augen aufhaltet und starte mit der Folge heute. Ganz ungeplant fügt sich die Folge heute aber irgendwie thematisch ein. Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, eine Geschichte, die ich euch erzählen werde, in der es um ein Leben ohne Kinder geht und ja, vielleicht gar nicht mehr vorneweg. Es ist heute eine besondere Folge, ihr werdet es merken, es ist eine persönliche Geschichte. Das ist so der erste Teil und im zweiten Teil, kleiner abrupter Themawechsel, will ich euch mit auf die Reise nehmen, die ich in den letzten Wochen durchgemacht habe und ihr werdet mich begleiten bei meiner 5. Runde Eizellstimulation und Punktion. Yippie! Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Eine wahre Geschichte, eine besondere Geschichte aus einem besonderen Anlass. Als ich angefangen habe, über diesen Podcast nachzudenken, das war irgendwann im letzten Herbst, Oktober, November, habe ich ein Dokument angelegt. Und auf diesem Dokument habe ich lauter Stichworte und Ideen aufgeschrieben, was ich mir so vorstellen könnte, welche Themen ich in diesem Podcast ansprechen will, was ich spannend finde. Und der allererste Punkt in diesem Dokument, mein erster Stichpunkt, heißt Gespräch mit Inge, unerfüllter Kinderwunsch der anderen Generation. Was ist aus dem Leben geworden? Die Geschichte, die ich euch erzählen will, handelt von der Schwester meiner Großmutter, von Inge. Ich erzähle diese Geschichte heute, weil meine Großtante am 11. September 93 Jahre geworden wäre. Und tatsächlich in genau diesem Moment, als ich dabei bin, die Audiodatei zu bearbeiten, wirklich, ich saß gerade drin und habe mir angehört, was ich da eingesprochen habe und habe gerade den Anruf bekommen von meiner Mutter, dass sie es jetzt geschafft hat und verstorben ist. Die Kirchenglocken, die sind jetzt unabsichtlich im Hintergrund, aber irgendwie passen sie. Ich will diese Folge ein bisschen ihr zu Ehren machen und will euch erzählen, warum diese Großtante von mir es nach ganz oben auf meine Ideenliste geschafft hat. Ich nehme euch ein bisschen auf eine kleine Zeitreise mit und eine kleine Reise in meine Familie. Die Geschichte, die ich euch erzähle von Inge, hat jetzt keinen Anspruch auf komplette Richtigkeit und dass ich jetzt alle Fakten richtig darstelle, sondern ich will euch erzählen, was ich so weiß und auch was mir so hängen geblieben ist. Und ihr werdet schnell verstehen, warum ich die Geschichte mit euch teilen will. Inge ist am 11. September 1927 geboren und ist die älteste von 4 Kindern, von 3 Schwestern und einem Bruder. Und das dritte Kind in der Reihe ist meine Großmutter gewesen. Die ist 1932 geboren und Inge war eben die erste. Sie ist in Rumänien geboren. Ich habe ja vor ein paar Folgen erzählt, dass meine Familie mütterlicherseits aus Rumänien stammt und dort einer deutschen Minderheit angehört. 1945, als der
Zweiter Weltkrieg so in den letzten Zügen war, wurden in Rumänien die deutschen Minderheiten, die Rumäniendeutschen, vielerorts deportiert nach Russland zur Zwangsarbeit und um sozusagen für die Taten der Deutschen im Krieg zu büßen. Und da wurden auch Mädchen, Jungen ab 16 Jahren deportiert. Und meine Großtante Inge war damals 17 Jahre alt und die wurde damals im Keller versteckt, damit sie nicht auch verschleppt wird. Und tatsächlich musste dann nur in Anführungsstrichen, mein Urgroßvater nach Russland gehen und dort Zwangsarbeit ableisten. Ja, warum erzähle ich euch das? Also meine Tante Inge, so nenne ich sie auch, Tante Inge oder Inge-Tante, war damals fast volljährig und es fiel genau in eine Zeit, als eigentlich sämtliche gleichaltrigen Männer, jungen Männer im Krieg waren, gefallen waren oder in Zwangsarbeit waren. Das heißt, es gab damals keine Männer. Und das war tatsächlich so. Sie fing dann an, als Säuglingskrankenschwester zu arbeiten und sie fand dann einen Mann. Da war sie allerdings aber schon wesentlich älter. Ich habe gerade noch mal nachgefragt. Das war dann erst 1963 der Fall. Da war sie schon 36 Jahre alt und sie fand einen wesentlich jüngeren Mann, einen 13 Jahre jüngeren Mann. Die beiden heirateten und bekamen nie Kinder. Hier mache ich jetzt einen kleinen Einschub, denn das war jetzt sozusagen das Stichwort, das euch erklärt, warum ich euch die Geschichte erzähle. Die älteste Schwester meiner Großmutter ist kinderlos geblieben. Und vielleicht geht euch das auch so oder ist euch das auch schon aufgefallen? Es gibt eigentlich im Umfeld immer die Tante oder den Onkel oder die Freunde oder das alte Ehepaar, das keine Kinder hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir über sowas früher nie Gedanken gemacht habe. Es gab halt einfach und es gibt einfach die Menschen, die halt keine Kinder haben. Ich habe nie überlegt, warum das jetzt so ist und was da für Geschichten dahinter stehen. Es war einfach ein Fakt. Ich habe das nie hinterfragt und das war eben meine kinderlose Großtante. In den letzten Jahren, je mehr ich mit diesem Thema Kinderlosigkeit konfrontiert werde, umso mehr mache ich mir Gedanken darüber, welche Geschichten dahinter stehen, wenn Frauen, Paare, Männer keine Kinder haben. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen neugierig und ganz oft denke ich mir oder habe das Gefühl, ah, mir wird gerade irgendwas klar, auch wenn ich es nicht fassen kann. Also ich bin irgendwie sehr feinfühlig dafür geworden. Zurück zu meiner Tante Inge. Ich habe das nie hinterfragt. Die Tante war für mich immer eine nette Ersatzoma, würde ich fast sagen. Sehr jung geblieben, sehr fit, ein besonderer Mensch. Besonders war sie, weil sie unglaubliche Geschichten zu erzählen hatte. Meine Tante und ihr Mann, die reisten nämlich um die Welt. Die hatten ein Wüstenauto, einen Jeep, in dem sie schlafen konnten. Mit dem fuhren sie mehrmals durch die Sahara, den verschifften sie nach Alaska, fuhren durch Nordamerika, Südamerika. Die wohnten am Chiemsee, gingen immer wandern, waren immer unterwegs. Und das auch noch in einem Alter, in dem andere Leute keine Alpinwanderung mehr machen. Da war meine Tante 70, 80, da zogen die noch durch die Alpen. Die waren auch im Himalaya. Das hat sie mir erzählt, noch vor, ich glaube, vor 2 Jahren hat sie noch erzählt, wie sie mit ihrem Mann, der ja eben wesentlich jünger war, wie sie versucht haben, auf den Mount Everest zu klettern. Und dann mussten sie leider irgendwie umdrehen, weil er dann höhenkrank geworden ist. Und ich glaube, damals war sie 70 oder 75. Ich muss es sagen, es ist ein Phänomen, diese Frau. Ja, das war meine Tante. Das ist meine Tante gewesen. Und ihr 13 Jahre jüngerer Mann, der starb vor ein paar Jahren wesentlich früher als sie, obwohl er so viel jünger war. Er hatte eine schwere Alzheimer-Demenz und sie pflegte ihn und war dann alleine mit ihren 90 oder Ende 80 und hat auch viel Zeit bei uns verbracht. Und so habe ich mich auch mit ihr unterhalten und ein bisschen mehr über ihr Leben gelernt. Ich denke, es muss so Weihnachten vor 2 Jahren gewesen sein. Da war sie bei uns zu Gast und meine Mutter unterhielt sich mit ihr und scheinbar sprachen die beiden über mich, über uns und über unseren Kinderwunsch. Ich war da nicht dabei, aber meine Mutter erzählte mir später von dem Gespräch und sie meinte, dass sie erzählte, dass wir da gerade auch hormonelle Behandlungen machen. Da waren wir gerade am Anfang der Kinderwunschbehandlung und sie erzählte so, dass wir das gerade angehen und da versuchen, dem auf die Sprünge zu helfen. Und der Kommentar meiner 90-jährigen Großtante dazu wäre gewesen, tja, wenn es das damals schon mal gegeben hätte. Tja, wenn es das damals schon mal gegeben hätte, 50, 60 Jahre früher. Mich hat es sehr bewegt. Mich hat es sehr berührt, weil auf einmal diese Geschichte, diese Tante, die ich bewundert habe für ihre Sahara-Fahrten, für ihre Reisen um die Welt, für ihre Abenteuerfahrten im Himalaya, Wandern und ja, immer das Abenteuer suchen. Diese Tante sah ich auf einmal in einem anderen Licht. Ich habe sie in diesem Licht gesehen von, da ist was Schmerzhaftes. Da muss etwas Schmerzhaftes gewesen sein. Und irgendwie auch gleichzeitig so dieses Gefühl, oh mein Gott, wie dankbar bin ich, dass ich jetzt lebe und dass ich diese Chance jetzt habe, diese Behandlung zu machen. Das ist mir da irgendwie bewusst geworden. Dieses Weihnachten vor 2 Jahren, da bin ich mit meiner Tante viel ins Gespräch gekommen und habe Dinge aus ihrem Leben erfahren, die ich nicht wusste. Jetzt für die Geschichte spielt es eine Bedeutung, dass das alles in Rumänien spielt. Damals war da Kommunismus, schlimmste Lebensbedingungen, auch gerade für die Minderheiten. Das war hinterm eisernen Vorhang. Man hatte keine Chance, dem irgendwie zu entkommen. Und es waren keine Aussichten, keine schönen Lebensaussichten. Und eigentlich versuchten alle irgendwie aus diesem Ostblock herauszukommen und sich zurück zu entsinnen auf ihre deutschen Wurzeln. Es gab da aber eigentlich nicht immer Verbindungen, aber es ist so die tiefe Identität gewesen. Und so kam es wohl, dass Ende der 70er Jahre, ich habe gerade nochmal nachgerechnet, da muss meine Tante nun schon so an die 50 gewesen sein, da ist die Schwester ihres Mannes und deren Mann, die waren in Deutschland, soweit ich weiß, auf einem wissenschaftlichen Kongress in Hamburg. Die beiden hatten 2 kleine Kinder, die waren 5 und 3 vielleicht. Die Kinder, die warteten bei den Großeltern in Rumänien, während die Eltern bei einem Kongress waren. Und das ist eine Geschichte, wie sie ganz oft passiert ist. Die Eltern waren in Deutschland und dann gab es irgendwie die Möglichkeit, in Deutschland zu bleiben. Und dann standen die Eltern vor der Entscheidung, bleiben sie in Deutschland und haben so eine Chance auf ein besseres Leben oder kehren sie zurück zu ihren Kindern. Viele haben sich so entschieden, dass sie in Deutschland bleiben und versuchen, ihre Kinder nachzuholen. Man konnte leichter dann Familienzusammenführungen machen, aber es war damals auch sehr, sehr kompliziert und ein sehr langer Prozess. Und so sind auch diese Eltern in Deutschland geblieben und die 2 Kleinkinder saßen bei den Großeltern in Rumänien. Die Großeltern selber waren überfordert, auf einmal mit 2 kleinen Kindern dort zu sitzen und haben kurzerhand eines der Kinder meiner Großtante Inge und ihrem Mann abgetreten. nämlich das 5-jährige Kind. Und von heute auf morgen, ohne Vorankündigung, ohne gefragt zu werden, wurden diese eben nun schon fast 50-jährige Frau und ihr Mitte 40-jähriger Mann wurden Eltern. Beziehungsweise, auch ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, aber sie hatten auf einmal die Verantwortung für ihren 5-jährigen Neffen. Und sie hat mir von dieser Zeit erzählt und ich habe richtig gemerkt, wie sie da aufgeblüht ist und erzählt hatte, wie sie mit diesem 5-jährigen, wie sie ihn in ihr Leben einbezogen haben und wie der mit auf die Berge ist. Die sind damals schon unglaublich gerne gewandert und er ist einfach mitgewandert und sie haben gezeltet in den Bergen und waren unterwegs und sie haben sich auf dieses Kind eingestellt und haben ihr Leben von heute auf morgen mit einem Kind geteilt. Ihr kinderloses Leben. Dieser Neffe lebte dann, ich weiß es nicht genau, ich glaube so 2 Jahre bei ihnen und dann hatten die Eltern es organisiert, dass die Kinder jetzt auch nach Deutschland kommen können. Und von heute auf morgen wurden diese Kinder dort aus ihrem Zuhause gerissen und wieder zu ihren Eltern zurückgeführt in eine ganz andere Welt. Meine Geschichte konzentriert sich jetzt ja auf meine Großtante. Die war wieder alleine. Und dieses Kind, das ihr ungefragt vor die Türe gestellt wurde und um das sie sich gekümmert hat und das, wie ich denke, doch zu ihrem Kind geworden ist in der Zeit, das war weg und das war in Deutschland und das konnte man nicht besuchen. Das war hinterm eisernen Vorhang und es gab keine Möglichkeiten, da konnte man nicht telefonieren oder irgendwas, konnte man, glaube ich, Briefe schreiben. Zu dem Zeitpunkt haben die dann entschieden, die beiden, dass sie jetzt auch nach Deutschland wollen, damit sie auch dieses Kind wiedersehen können. So hatte sie mir das dann auch erzählt, dass das auch wirklich ein tragischer Abschied für die war und natürlich auch für das Kind, für dann ein 7-jähriges Kind, ist es dann eben auch Realität, was die letzten 2 Jahre gewesen ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es gedauert hat, nochmal 1-2 Jahre, bis die beiden auch nach Deutschland kommen konnten und dann eben am Chiemsee ihr zweites Zuhause gefunden haben. Ja, und das ist die Geschichte, so wie ich sie kenne. Meine abenteuerlustige Großtante, kinderlos, aber wie ich dann erfahren habe, erst vor 2 Jahren, zwischendrin durchaus auch liebevolle Mutterersatz gewesen, wo sie komplett machtlos und ausgeliefert war. Und ich weiß leider nicht, keine weiteren Details und nicht mehr. Und als ich eben im letzten Herbst über diesen Podcast nachgedacht habe, dachte ich mir, ich würde sie gerne fragen, wie das ist jetzt so viele Jahre später, wie man da steht, wie sich das anfühlt, wie das im Rückblick ist, wie sie so ihr Leben beurteilt. Aber auch, wie das denn damals war, zu der Zeit, als es ja einen sehr hohen Wert hatte, dass man Mutter war und Kinder hatte. Das hat natürlich auch jetzt noch einen sehr hohen Wert, aber ich denke, das war eben schon nochmal verstärkt damals und auch in dieser kommunistischen Welt, als die Mutter mit ihren Kindern eben ja auch sehr gefeiert wurde. Ich glaube, man hat es nicht leicht und ich habe das jetzt auch nur eben über meine Mutter erfahren, dass die durchaus versucht hat, herauszufinden, was denn das Problem ist. Und soweit sie das weiß, wurde nie eine Ursache bei ihr gefunden. Und ihr Mann war leider der Ansicht, dass Männer da nicht zum Arzt gehen müssen und sich nicht untersuchen lassen müssen. Dazu muss man sagen, dass beides Ärzte waren. So gab es damals de facto keine Option. Ich hatte mir vorgestellt, wie ich meine Tante besuchen fahre und mit ihr ein Gespräch führe. Und ich glaube, sie hätte da auch große Lust dazu gehabt, sowas aufzunehmen. Und es kamen leider viele Dinge dazwischen und unter anderem dann auch die Corona-Pandemie und dann sehr plötzlich wurde sie sehr krank und das kam jetzt sehr unerwartet, weil, wie gesagt, es ist ein unglaublich gesunder Mensch gewesen. So ist die Option, mit ihr zu reden, leider von heute auf morgen nicht mehr gegeben gewesen. Besuche waren jetzt in Anbetracht ihrer Krankheit und der Pandemie auch nicht mehr möglich. Und irgendwie arbeitete es in mir. Und ihr kennt das vielleicht auch. Manchmal denkt man sich so, man kann die Chance nicht verstreichen lassen. Und wenn ich jetzt nichts tue und nicht nochmal mit diesen Menschen rede, irgendwie ist die Chance für immer vorbei. Es gab nicht mehr wirklich die Option, dass ich mit ihr rede, und so habe ich ihr einen Brief geschrieben. Und der Brief, der ist vom 12. Juli, das ist noch gar nicht so lange her. Was schreibe ich einer fast 93-jährigen Frau, die sehr zufrieden ist, sehr glücklich scheinbar in ihrem Leben, aber jetzt kurz vor ihrem Tod ist, nach einem sehr reichen, wie ich denke, auch erfüllten Leben, mit dem Wissen, dass es da ein sehr schmerzhaftes Thema und eine sehr schmerzhafte Vergangenheit gibt, die ich ja eigentlich ansprechen will. Aber ich will ja auch nichts aufwecken oder so schlafende Geister wecken. Und so habe ich ein bisschen überlegt und habe unter anderem ihr diese Worte geschrieben. Ich habe in den letzten Monaten und Jahren immer wieder an dich gedacht. Du warst in meinen Augen immer die fitte, sportliche, unglaublich jung gebliebene Großtante, die auf Abenteuerreisen ging und die Wildnis und die Welt erkundete. Ich habe deinen Geschichten gelauscht und war zutiefst beeindruckt, wie viel Energie und Unternehmungsgeist in dir steckt. Erst seit ein paar Jahren, seit wir selbst damit konfrontiert wurden, dass es keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist, eine Familie mit eigenen Kindern zu werden, betrachte ich die Menschen in meinem Umfeld auch aus dieser Perspektive. Ich frage mich, welche unbekannten Geschichten, welche Gefühle und welche Schicksalsschläge wohl hinter den bekannten Gesichtern stecken. Ich will die Chance auf keinen Fall verpassen, dir zu sagen, wie sehr ich dich bewundere. Ohne eure Lebensgeschichte im Detail zu kennen, kann ich mir denken, dass ihr oft mit gesellschaftlichen Vorstellungen und Vorurteilen zu kämpfen hattet. Ich bewundere dich für deine positive Art, deinen Entdeckergeist und deine Abenteuerlust. Wenn ich an dich denke, bekomme ich Mut, dass dieses Leben für uns viel Spannendes bereithält, auch wenn manche Lebensbereiche und Pläne sich nicht so entwickeln, wie wir es uns gewünscht hätten. Ich freue mich, dich als Vorbild und als Vision in meinem Herzen tragen zu können. Ja, das war ein, ich weiß nicht, vielleicht ein mutiger Brief, oder es war mir einfach ein Herzensanliegen und ich habe den ihr geschickt und habe keine persönliche Antwort mehr zurückbekommen, weil sie dazu jetzt nicht mehr in der Lage war. Aber meine Mutter war in dem Wochenende bei ihr zu Besuch, an dem sie den Brief bekommen hatte, und hat mir sozusagen übermittelt und überbracht die Antwort und meinte nur, dass mein Brief für sehr viel Rührung gesorgt hat und dass sie sich unglaublich über diesen Brief gefreut hat und wohl sehr, sehr viel darüber geredet hat und auch sehr viel über ihre Vergangenheit noch geredet hat. Lauter Details, die ich jetzt natürlich nicht kenne, weil ich nicht dabei war. Aber sie lässt mir explizit ausrichten, oder sie ließ mir explizit ausrichten, dass ich wissen soll, dass wenn man sich Kinder wünscht und keine Kinder bekommt, dass sich dafür andere Türen auftun und man als Paar zusammenwächst und ganz neue und ganz andere Seiten als Paar kennenlernt, die Paaren mit Kindern nicht offen stehen oder zur Verfügung stehen. Ja, das sind die Worte, die sie mir sozusagen geantwortet hat. Ich habe noch vor 3 Wochen von der Cousine meiner Mutter, die dann dort zu Besuch war, eine Nachricht bekommen, in der sie schreibt, dass die Tante mich häufig erwähnt, weil ich ihr doch so einen schönen Brief geschrieben habe. Ihr Lieben, ich finde, dass es diese Tante verdient hat, dass ich
ihr zu Ehren diese Geschichte mit euch teile. Und es ist nie zu dem Gespräch gekommen, in dem ich sie fragen kann, wie fühlt es sich so im Rückblick an, wenn man zurücksieht auf ein ganzes Leben, das so anders gelaufen ist. Ich kann ihr diese Frage nicht mehr stellen. Aber ich denke, ich kann mit euch teilen, dass es diese Geschichten gibt. Und vielleicht ist es auch einfach eine wichtige Nachricht oder ist das schon die wichtigste Botschaft, dass ich eine 70, 80, 90-jährige alte Frau gesehen habe, ohne Kinder, ohne Nachkommen, ohne Enkelkinder, die glücklich war, die ein erfülltes Leben hatte, die zufrieden war und die zurückblickt auf ihr Leben und mir am Ende ihres Lebens ausrichten lässt, wie schön ihr Leben eigentlich ist und wie unglaublich glücklich sie ist, dass ihre Partnerschaft dadurch so intensiv und so schön geworden ist. Ja, wie ich ihr auch in diesem Brief geschrieben habe, ich werde sie in gewisser Weise auch als Vorbild und als Vision in meinem Herzen mit mir herumtragen. Ich wollte euch eigentlich gerne in dieser Folge noch ein kleines Update zu mir, zu uns, zu unserem weiteren Weg geben. Und jetzt, wo ich diese Geschichte gerade erzählt habe von meiner Großtante und gerade nochmal so, ja, das so in mir so richtig nachspüre, fühlt es sich jetzt fast absurd an, aus so einer, ja, aus diesem Blick in die Vergangenheit wirklich Jahrzehnte zurück und auch diesen Rückblick auf so ein ganzes wertvolles Leben, dass ich dem jetzt irgendwie dieses Hier und Jetzt so entgegensetze. Das ist gerade so ein ganz komisches Gefühl, dass ich denke, ich kann doch jetzt hier nicht über irgendwie Behandlungsversuch 20.0 einfach hier so in einem Atemzug reden. Das fühlt sich gerade so ein bisschen eigenartig an. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so falsch und vielleicht ist es auch genauso, dass ich dieser Geschichte und diesem wertvollen Gedanken auch so meine eigenen Gedanken entgegensetze und die versuche irgendwie so in diese Gefühle einzuordnen. Ich versuche euch mal so ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen und werde das jetzt gar nicht so detailliert machen, sondern will euch ja wieder zurück in die Gegenwart holen, denn in den letzten Wochen ist tatsächlich auch wieder einiges passiert so in meinem Leben und es gibt einiges an Bewegung und ja, es gibt diverse, ja auch neue Wege, die sich da gerade auftun. In der letzten Folge, da ging es ja auch so ein bisschen um Lebenspläne und Pläne und wann man erkennt für sich und wie man entscheidet, dass man einen anderen Weg gehen will und ja, wann es auch der Zeitpunkt ist für einen anderen Weg. Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, das ist so ein sehr subjektiver Prozess und ja, auch bei uns war das eigentlich im letzten Jahr ein sehr, sehr langer Prozess, der da gearbeitet hat. Und ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, das letzte Jahr war ein sehr anstrengendes für mich, denn wir hatten da sehr viele Transfere, die allesamt negativ waren. Und ja, auch wenn ich mir bewusst bin, was für eine unglaubliche Chance und wie besonders das ist, dass ich die Möglichkeit habe, so eine Behandlung zu machen, steht ja, dem Potenzial und den Chancen dieser Behandlung natürlich gegenüber, wie unglaublich anstrengend und kräftezehrend so etwas ist. Und im letzten Herbst hatten wir ganz klar den Punkt erreicht, dass wir gesagt haben, das kann so nicht ewig weitergehen. Und wir haben da eigentlich ziemlich tacheles geredet. Und es gab einige Momente, auch so im letzten Sommer, auch so, ich denke, vor den Transferen oder in den Wartezeiten, wo auch mein Mann ganz klar gesagt hat, er will einfach nur noch, dass das vorbei ist. Und das war damals etwas, was mich sehr, sehr bewegt hat, das so aus seinem Mund zu hören, denn er äußert sich da jetzt sonst nicht so emotional dazu. Und es hat mich richtig schockiert, auch zu sehen, wie viel das in ihm macht und wie viel das in uns macht. Und er meinte auch mal, er will einfach nur noch, dass alles so ist, wie es mal war. Ja, das sind so Sätze, da muss man ganz schön schlucken. Und ja, wir haben gemerkt, wir wollen eigentlich nur noch, dass es vorbei ist. Und das ist ein Gedanke, der mich jetzt auch schon seit, ja, eigentlich vor einem Jahr haben wir diese Entscheidung gefasst, dass es vorbei sein muss. Und haben uns gesagt, wir setzen uns ein Ende. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich 5 Transfere hinter mir, die allesamt negativ waren. Und schon 3 Punktionen. Und ich habe gesagt, ich mache noch ungefähr 3 Transfere. Ich habe gesagt, ungefähr 3 Transfere, also maximal 3 Transfere und eine oder allerhöchstens noch 2 Punktionen. Das ist das, was ich im letzten Herbst mir als Grenze gesetzt habe, was sich irgendwie noch machbar angefühlt hat. Und wir haben zu dem Zeitpunkt ganz klar gesagt, das ist das, was wir noch auf diesem Wege tun. Und haben uns aber auch Gedanken gemacht, um was es uns eigentlich geht und was wir eigentlich wollen. Und das werde ich an einer anderen Stelle nochmal ansprechen. Aber haben uns dem Zeitpunkt auch ganz klar für den Weg der Adoption entschieden. Da werde ich jetzt heute nichts Genaueres mehr dazu sagen. Aber das war ein Weg, der sich damals für uns abgezeichnet hat und ich kann auch sagen, das war sehr plötzlich, dass er sich aufgetan hat und ja, an anderer Stelle dazu nochmal mehr. Gut, aber zu unserem Weg mit der Kinderwunschbehandlung, wo es ein klares Ende gab und es war auch eigentlich ein zeitliches Ende gesetzt, das eigentlich jetzt schon eingetreten sein sollte und das wurde nur dadurch verzögert, dass ich eben die Fehlgeburt hatte, die dann auch eine gewisse Pause mir abverlangt hat, natürlich. Und es hat sich jetzt eben alles verzögert. Und ja, es ist sehr klar, es gibt eine letzte Behandlung. Eine letzte Punktion, eine letzte ICSI. Mal sehen, was es da an Transferen noch gibt. Ob es vielleicht nochmal einen Transfer gibt. Und das ist für mich, das ist für uns der Abschluss des leiblichen Kinderwunsches und ja, ich glaube, dass das gut so ist. Wenn ich das jetzt so ausspreche, fühlt sich es ist nicht so einfach, das auszusprechen, aber bin wirklich am Limit dessen, was ich irgendwie mir uns noch abverlangen kann und für mich braucht es jetzt diesen Abschluss. Einfach aus dem Grund, dass unser letzter Versuch mit dieser Fehlgeburt, das hinterlässt einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Das ist irgendwie nichts, was ich so stehen lassen kann für mich als Ende dieses langen Weges und dieser langen Zeit. Also ich wünsche mir, dass ich nicht zurückblicke später auf diese Jahre und das immer diesen bitteren Beigeschmack in mir hinterlässt, sondern ich will irgendwie jetzt gerne bewusst für mich diese Entscheidung treffen und es jetzt explizit selbstbestimmt sagen, das mache ich jetzt für mich zum Abschluss und das ist gut so. Ja, ich wünsche mir sehr, dass es sich so anfühlt. Ich nehme euch mit auf die Reise.
Ja, es ist jetzt Mitte August und mein letzter Termin im Kinderwunschzentrum ist so ein bisschen über 3 Monate her. Damals hat die Ärztin mich ja mehr oder weniger gleich heimgeschickt und hat gesagt, ich muss erstmal wieder zu Kräften kommen, worüber ich auch echt froh bin. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich freue, dass jetzt diese 3 Monate vorbei sind. Einerseits ja, andererseits könnte ich wahrscheinlich auch noch mehr Zeit gebrauchen. Aber irgendwie will ich jetzt auch mal darüber reden, wie es weitergeht. Ja, weil die Monate verstreichen und das Jahr geht sonst zu Ende, ohne dass irgendwas weiter passiert. Ich habe mir auf jeden Fall eine Liste gemacht mit Dingen, die ich ansprechen will und fragen will und berichte euch nachher, wie das so war. Es ist jetzt einen Tag später. Ich habe es gestern nicht mehr geschafft, mich direkt nach dem Termin zu melden, weil irgendwie mein Kopf auch so ein bisschen durch war, also es war so heiß und so schwül und es war so viel Chaos in meinem Kopf. Es war eigentlich ein guter Termin gestern. Ich muss sagen, es war sehr lange. Ich habe
hat so ein bisschen gefragt, was sie jetzt denkt zu uns. Und ja, die erste Antwort, die ich immer bekomme, ist, ja, bei ihnen klappt es auf jeden Fall. Es schaut alles immer so gut aus. Bei ihnen klappt es definitiv. Und sie meinte, ja, bei uns ist es einfach eine Frage der Geduld und der Ausdauer. Und dann habe ich sie aber nochmal explizit gebeten, dass sie sagt, was sie wirklich denkt, also wenn sie sich nochmal so unseren ganzen Verlauf anschaut, ob sie sich irgendwie erklären kann, was da passiert bei uns. Und dann hat sie sich echt nochmal hingesetzt und dann sind wir irgendwie alles nochmal durchgegangen. Und ja, das, mir ist es dann auch aufgefallen, natürlich, wenn man da so reinkommt, die schauen sich so an, was war jetzt in den letzten Monaten. Da hat sie halt irgendwie gelesen, na, ICSI und Fehlgeburt oder so, aber die gehen ja nicht immer die ganzen Jahre zurück. Und wir sind dann echt nochmal so durchgegangen und haben nochmal gezählt, wie viele Behandlungen waren das jetzt, wie viele Eizellen wurden punktiert, wie Befruchtung, wie Blastozysten und so. Und als sie das dann so alles so aufgezählt hat, also ja, 6 Transfere und immer Blastozystentransfere, ja, sie hatte auch nicht so diese Menge schon gesehen, dass das echt schon viel ist, was wir gemacht haben. Und dass es eben einfach auch nicht so aussehen sollte, gerade doch auch wegen unseres Alters. Naja, also es war irgendwie, wir haben da so sehr offen drüber geredet und sie meinte, dass sie es ganz ehrlich gesagt nicht weiß, dass sie es nicht versteht, dass sie keine Idee mehr hat und dass sie all das, was man tun kann, dass sie das tut und dass wir all das getan haben und dass das so ist. Ja, und ich fand es irgendwie gut zu hören und ich habe ihr gesagt, dass wir, weil sie mir das so gesagt hatte, bei uns ist es eine Frage der Ausdauer, dass ich gesagt habe, dass wir da eben nicht bereit sind, das jetzt ewig so weiterzumachen und dass ich noch einmal stimuliere. Und dann haben wir das geplant und ich war so ein bisschen überrumpelt, weil das war jetzt irgendwie so, dass ich jetzt gleich heute anfangen kann mit der Downregulation. Wir haben uns jetzt wieder für ein langes Protokoll entschieden. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass das so schnell losgeht. Ich habe dann kurz Panik bekommen, weil wir jetzt in Urlaub fahren. Und ich dachte, oh, dann bin ich im Urlaub und dann muss ich vielleicht da zum Ultraschall und so. Aber es hat sich jetzt alles ist entspannt. Kriegen wir alles irgendwie hin. Ja, und das heißt, ich darf wieder jetzt meine Medikamente im Ausland bestellen. Und sie meinte dann am Ende zu mir, und das fand ich dann irgendwie auch ehrlich, meinte sie, ja, dass sie ja sonst auch immer mich so mit den Worten entlässt und so, dass das schon wird und dass das klappen wird. Und da meinte sie nur, dass sie das, ehrlich gesagt, sich jetzt nicht mehr zu sagen traut. Und sie hat es ja mir auch am Anfang von dem Termin so gesagt. Und ich fand es dann auch irgendwie gut, dass sie das gesagt hat. Und sie meinte, sie traut sich nicht zu sagen, das wird schon, weil sie weiß es einfach nicht. Und sie ist ehrlich, sie weiß nicht, ob das was wird. Und wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Und irgendwie das, es ist natürlich nicht das, was man hören will, aber es ist einfach, ich finde es auch ehrlich und ich finde es auch gut, wenn so Ärzte das auch irgendwie so anerkennen, dass man manchmal einfach nicht weiß, was los ist und dass aber eine Sache, auch wenn es nach außen immer toll ausschaut, dass das einfach, wenn man es mal so betrachtet, nicht toll ist, was da passiert. Ja, heute ist Samstag, der 22. August. Und ich dachte, ich gebe nur kurz eine kleine Rückmeldung. Was ihr hier im Hintergrund so rauschen hört, ist die Klimaanlage. Ich sitze gerade in Italien im Auto in der Hitze und will mich nicht viel bewegen, weil heute Zyklustag 1 ist und mein Bauch mir ein bisschen zu schaffen macht. Aber Zyklustag 1 bedeutet auch, dass die Stimulation tatsächlich losgehen kann und ja, das Synarela, das ist so spannend, finde ich. Ich habe das jetzt ja auch schon zum dritten Mal, glaube ich. Genau, ich habe das zum dritten Mal und es fühlt sich irgendwie immer alles anders an. Und ich weiß auch immer gar nicht mehr, was noch Nebenwirkungen sind und was halt irgendwie der Kopf macht. Ja, ich hatte auf jeden Fall irgendwie die ganze Woche schon, letztes Wochenende hatte ich wirklich sehr starke Unterleibskrämpfe und so einen richtigen Endometriose-Blähbauch, so ein Endobelly.
Ja, ansonsten ist es aber alles soweit in Ordnung und ich harre der Dinge und bin eigentlich gerade eher damit beschäftigt, dass ich irgendwie versuche, in meinem Kopf zu planen, wie ich in der nächsten Woche meine ganzen Arzttermine unterbringe, neben der Arbeit.
So, ich ziehe jetzt hier meine Spritze auf, meine erste. Im Hintergrund hört man die Waschmaschine. Und ich ziehe jetzt hier mal meine 300 Einheiten auf, Menopur, die ich übrigens in Frankreich bestellt habe, denn seit die Kasse die Versuche nicht mehr zahlt, das habe ich beim letzten Versuch auch schon so gemacht, ist es einfach unglaublich viel günstiger, die Medikamente im Ausland zu bestellen. Was natürlich irgendwie traurig ist, dass es so ist, aber es funktioniert echt richtig gut. Und so, jetzt habe ich 300 Einheiten aufgezogen. Und jetzt kommt die Spritze in den Bauch. Und ich musste gerade dann denken, wie absurd das einfach ist, wie viele Spritzen man sich im Laufe dieser Behandlungen gibt. Ich kann es überhaupt nicht zählen. Und gut, jetzt habe ich mich schon seit einem halben Jahr nicht mehr gespritzt. Kurze Konzentration hier. Ey, meine Haut ist fest geworden. Auch lustig finde ich ja, wie viele verschiedene Spritzensysteme man so im Laufe der Zeit durchmacht. Also ich glaube, ich habe jetzt wirklich alles an Möglichkeiten, wie man sich spritzen und wie man so Lösungen anmischen kann, ist alles durch. Ich glaube, ich bin erprobt für alle Lebenslagen. Ich erinnere mich noch, wie ich irgendwann sollte ich Eisprung auslösen und dann war das ein ganz anderes Spritzensystem, das ich nicht kannte. Genau, das war das erste Mal, dass ich anmischen musste mit Pulver und ich hatte keine Ahnung und ich hatte eben nicht viel Zeit, weil ich musste auslösen und ich war auf Arbeit und dann bin ich auf Arbeit auf die Behindertentoilette gegangen, weil das die einzige ist, wo mehr Platz ist und habe meine Mama angerufen, die im Urlaub war und meine Mama ist ja Ärztin und habe gesagt, sie muss mir jetzt am Telefon erklären, was ich tun muss, weil ich einfach komplett überfordert war. So, geschafft, alles drin und ja, na, das war jetzt auf jeden Fall der harmlose Teil. Mal sehen, wie es die nächsten Tage so weitergeht. Mittlerweile stimuliere ich jetzt seit 6 Tagen und ich spüre ehrlich gesagt nicht viel davon. Was ich gut spüre, ist das Synarela-Spray und mich überkommen ständig Hitzewallungen. Tags, nachts, ich fühle mich so, wie ich denke, dass man sich in den Wechseljahren fühlen müsste. Aber alles ganz gut eigentlich. Ich bin gerade sehr entspannt. Nur heute, großer Schock, heute früh wollte ich meine 300 Einheiten mir spritzen. Ich habe eine Ampulle mit 600 Einheiten, das heißt, ich benutze sie 2 Tage und ziehe die Spritze auf daraus. Und ja, scheinbar habe ich gestern mit dem ganzen Spritzenmüll und Abfall, den man da immer hat. Das schaut bei mir echt aus wie so in so einem Fixerladen, glaube ich. Habe ich diese kleine Ampulle mit der durchsichtigen Restflüssigkeit weggeschmissen. 300 Einheiten Menogon. Gut. Ich war total schockiert, als ich es heute früh festgestellt habe, weil ich nämlich die Medikamente auch genauso bestellt habe, dass ich auch nichts übrig habe. Und deswegen habe ich gleich im Müll geschaut. Nur dummerweise habe ich gestern Abend den Müll rausgebracht. Deswegen bin ich raus zu den Mülltonnen. Und genau heute früh war die Müllabfuhr da und die Mülltonnen waren leer. Das heißt, 300 Einheiten sind jetzt im Müll. Und ich habe mich echt dolle geärgert. Vor allem darf man natürlich nicht drüber nachdenken, wie viel Geld ich da jetzt durch Dummheit in den Müll geschmissen habe, ey. Jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, das sind an die 200 Euro. Naja, ich glaube, die Müllabfuhr weiß es leider nicht zu schätzen. Aber on the bright side hatte ich heute den Ultraschall zur Follikelkontrolle und es schaut gut aus. Und es sieht aus, als wären so auf jeder Seite so 4 Follikel. Also ziemlich, ziemlich. Ich bin da sehr zufrieden.
nachdem ich beim letzten Mal das so mau war und so blöd war. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht die Obermenge für die Einheiten, die ich spritze, aber boah, ich finde, das ist eine sehr solide Nummer, mit der man so arbeiten kann.
Kleines Update von mir. Es ist Dienstagabend und morgen Vormittag ist die Punktion. Sieht alles soweit in Ordnung aus. Nicht ganz so verheißungsvoll, wie vielleicht ursprünglich gedacht. Aber ja, ich bin so, dass ich sag, ja, wenn wir mit einer Blastozyste aus dem Rennen gehen, dann ja, bin ich eigentlich zufrieden. Also wenn's, solange es jetzt nicht keine wird, ist alles in Ordnung. Es geht mir eigentlich wirklich gut, aber das bedeutet nicht, dass ich nicht krasse Nebenwirkungen habe mittlerweile. Es ist alles viel besser, als es schon mal war. Aber also seit Ende letzter Woche bin ich sehr erschöpft. So Samstag hat es angefangen, dass ich ganz stark meinen Bauch gespürt habe, also die Eierstöcke, richtig so das Ziehen gemerkt habe. Dann gestern ging es los, dass ich also wirklich die Eierstöcke extrem gespürt habe. Da habe ich richtig gemerkt, wie doll die angeschwollen sind. Mein Bauch ist übrigens auch sehr, sehr angeschwollen und rund, aber ich habe ja zum Glück mittlerweile ganz, ganz viele Hosen mit Gummibund, sonst wäre das gar nicht möglich, noch irgendwas zu tragen. Ja, ich habe einen Lifehack für euch, nämlich einen großen Fehler, den ich gestern gemacht habe. Ich bin nämlich auf so einem E-Scooter, zum elektrischen Roller, zum Arzt und zurückgefahren und das ist auch recht weit gewesen und der ist nicht sonderlich gut gefedert und sämtliche Vibration vom Asphalt und sämtliche Huckel, die es halt auf Berliner Straßen so geben könnte, haben sich einfach eins zu eins auf meine Bauch und meine Eierstöcke und Follikel übertragen und ich wäre echt fast gestorben, ey, war so, sich so scheiße angefühlt. Nie wieder hochstimuliert E-Scooter fahren, kann ich nur sagen. Ja, ansonsten, das ist jetzt heute besser. Dafür ist mir furchtbar übel gewesen vorher. Ich bin gerade auch sehr kaputt. Ich habe mich jetzt ein bisschen hingelegt. Ich war in so einem Online-Meeting, in einem wichtigen, und mir war so übel, dass ich wirklich dachte, ich kotze gleich. Naja, also da ist mir dann irgendwie auch die Lust vergangen. Und sonst, ja, emotional, also so hormonell hatte ich, glaube ich, schon am Wochenende so das ein oder andere ganz schöne Tief. Ich bin so hin und her gerissen. Ich bin eigentlich gerade recht entspannt, was diesen Versuch angeht. Dann aber in manchen Situationen kriege ich so ganz kurz die Panik und denke mir so, okay. Aber ja, es ist gerade in Ordnung und ich glaube, beim Transfer selber bin ich dann doch nochmal aufgeregt, aber gerade kann ich das irgendwie auch echt ganz entspannt laufen lassen und bin jetzt irgendwie auch einfach froh dann, wenn das morgen vorbei ist. Ja.
Ihr Lieben, ich habe die Punktion hinter mir und es ist alles gut gelaufen. Das ist ehrlich gesagt kein so großer Act mehr für mich, weil es ja wirklich das 8. Mal, dass ich da im OP war. Und ich finde es immer spannend, dass es jedes Mal wieder so ein bisschen anders abläuft. Also heute war das Prozedere irgendwie so ein ganz anderes und ich war irgendwie froh, dass, also es war heute ein bisschen unentspannter vom Prozedere, ich hatte weniger Zeit so. Ich war irgendwie froh, dass ich einfach schon wusste, wie fühlt sich das an, wenn die dann das Mittel intravenös geben und so. Ich habe heute auch keine dummen Dinge von mir gegeben, als ich im Aufwachraum war. Mache ich manchmal, nämlich. Und das Einzige war, dass ich heute sehr starke Schmerzen hatte, was ich so bislang nur einmal hatte und dann noch recht viel bekommen habe dort und da ein bisschen länger im Aufwachraum war. Aber es ist alles in Ordnung und muss das auch nochmal sagen, ich habe das tatsächlich auch der Schwester dort gesagt, dass die sind so unglaublich nett. Also das, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich da bin, das ist immer nette, also besonders auch in diesem Aufwachraum, das ist so liebevoll, wie die sich da bemühen und Ja, habe das mal auch zurückgemeldet, weil ich das so unglaublich schön finde. Die Ausbeute ist, ja, quasi gut, so gut wie erwartet, wie erhofft, 8 Eizellen, dass ich musste im Nachhinein dran denken, wie bei meinen ersten 2 Versuchen hatte ich 7 und 9 Follikel und fand das echt scheiße, weil ich nämlich jeweils nur eine Blastozyste am Ende rausbekommen habe. Nee, also ja, aus dem ersten Jahr gar keine und dann nur eine. Und dann haben wir extra das Protokoll gewechselt, damit ich mehr bekomme. Und dann hatte ich ja einmal einen echt guten Versuch und dann hatte ich den letzten Versuch, wo ich dann nur 6 hatte. Und ja, ist irgendwie witzig, dass ich mich jetzt über die 8 wieder so dolle freue, obwohl ich ja auch echt hochstimuliert habe und so. Aber ich bin jetzt irgendwie zufrieden und mal sehen. Also ich sag, wenn am Ende 2 Blastozysten übrig bleiben, dann wäre das sozusagen der Hauptgewinn. Und ja, alles, was besser als 0 ist, ist akzeptabel. Ja, ich bin so sehr matschig. Also mir geht's gut. Ich war sehr müde noch den ganzen Tag und sehr kaputt einfach. Darf man aber, finde ich, auch sein nach so einem Eingriff. Und ja, vielleicht noch, bevor ich mich morgen abschließend melde und erzähle, wie jetzt die Befruchtung war, so ein bisschen was zum emotionalen Aspekt, ohne das jetzt zu weit auszuführen. Ich muss sagen, dass die letzten Wochen sehr, sehr viel los war bei uns und irgendwie unsere Gedanken so sehr hin und her gerissen waren zwischen diesem letzten Behandlungsversuch und der Entscheidung, ein Kind adoptieren zu wollen. Und dass es für meinen Kopf auch sehr viel war zwischendrin und ich echt geschwankt bin zwischen, eigentlich will ich jetzt gar nicht, dass dieser Versuch noch positiv ausgeht. Und vielleicht wäre es jetzt auch ganz richtig, wenn das nicht klappt. Und dann natürlich wieder die Gedanken, oh, hoffentlich geht es jetzt positiv aus. Scheiße. Also es ist irgendwie, ja, es war sehr viel. Aber ich muss sagen, dass ich grundsätzlich doch recht entspannt war. Oder auch bin. Ich kann es gerade wirklich schlecht einordnen. Ich habe das Gefühl, sehr gerade zwischen den Stühlen zu sein und eigentlich auch schon mein Herz für einen anderen Weg zu öffnen. Und deswegen ist es jetzt ja auch wirklich für mich so ein letzter Schritt, der da jetzt noch gemacht wird im Kinderwunschzentrum. Ich war gerne dort, ich fand die Leute nett und ich will jetzt gerne einen Schritt weitermachen. Aber noch mache ich den Schritt nicht weiter, denn noch bin ich eben in diesem Versuch drinnen und ich muss mich jetzt sowieso gedulden, was die nächsten Tage so passiert.
Ja, ihr Lieben, ich schließe diese Reise, diese gemeinsame Reise mit euch, mit der Info, dass sich 4 von den 8 Eizellen haben befruchten lassen und ja, jetzt bleibt es natürlich spannend, was mit diesen 4 kleinen befruchteten Eizellen passiert und wie die sich in den nächsten Tagen entwickeln und was danach aus den Kleinen wird. Ja, das war jetzt so ein bisschen ein neues Format, das ich euch so mitgenommen habe. Ich fand es eigentlich für mich auch ganz interessant und ganz spannend, immer mal nebenher kurz zusammenzufassen, was gerade los ist. Ich hoffe, dass es auch zum Zuhören irgendwie interessant war. Jetzt ist mir rückblickend so ein bisschen aufgefallen, am Anfang habe ich noch versucht, genau zu erklären, was da passiert. Und irgendwann bin ich dann doch immer so in meinen Erzählmodus gekommen und habe gar nicht mehr so genau erzählt, was da jetzt immer an Arztterminen anstand und was da genau gemacht wurde. Das liegt einfach daran, dass ich dieses Prozedere jetzt natürlich schon so oft mitgemacht habe. Aber mir ist durchaus bewusst, dass es auch Zuhörerinnen gibt, die vielleicht noch nie so eine Stimulation gemacht haben, für die das jetzt auch gar nicht unbedingt notwendig ist oder eine Option ist und die damit jetzt gar nicht auf den ersten Blick so viel anfangen können. Ich glaube, was ich einfach nur noch zum Einordnen dazu sagen will, wie man vielleicht jetzt auch so meine Berichte so ein bisschen einordnen und verstehen kann, ist, ihr habt gemerkt, dass das ein ziemlich langer Prozess war, also dass sich das über jetzt mehrere Wochen gezogen hat und dass ich schon immer zwischendrin wieder Updates geben konnte zu verschiedenen Arztterminen. Also eine Sache, die man mitnehmen kann, ist, dass es ein super zeitintensiver Prozess, alleine schon dadurch, dass man wirklich viele Arzttermine hat, wo immer dies und jenes gecheckt wird und irgendwelche Blutwerte und irgendwelche Ultraschallkontrollen, wie sich was entwickelt und wann man welche Spritze nehmen muss. Das wird sehr genau und streng überwacht, was ja auch gut ist, aber es ist ein sehr intensiver Prozess. Die zweite Sache, die man wissen muss, ist, es gibt Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen sind bei jedem anders. Es lässt sich nicht pauschal sagen. Und was ich sagen kann, die Nebenwirkungen sind bei jedem Versuch komplett anders. Also auch da so ein paar Sachen weiß ich schon, was mich erwartet, aber es gibt immer wieder neue Überraschungen. Und vielleicht noch so der letzte Punkt, das fühlt sich natürlich sehr anders an, wenn man das zum ersten oder zweiten Mal macht. Also beim ersten Mal war da noch eine ganz andere Aufregung mit dabei, weil das mir auch gar nicht so klar war, wie das abläuft. Und irgendwann weiß man, wie es abläuft. Und dann kommt so diese andere Aufregung dazu, weil einfach sehr, sehr viel dran hängt an diesen ganzen Ergebnissen. Und ja, ich hatte gerade so diesen Punkt erreicht, wo ich auch so mich von diesem letzten so ein bisschen losmachen konnte, weil ich gesagt habe, irgendwie, ja, es ist jetzt, wie es ist. Das, was rauskommt, das kommt jetzt raus. Und ja, ich kann sowieso nichts tun. Also ich habe das gerade so ein bisschen akzeptiert in dem Sinne, dass ich da jetzt wirklich auch eine Machtlosigkeit habe. Und es hängt sehr, sehr viel natürlich an dem, was dieser Versuch bringt. Aber ich bin mir sicher, dass nicht mein ganzes Lebensglück von diesem Versuch abhängt, was ich ja vor ein paar Monaten vielleicht auch noch anders gesagt hätte. In diesem Sinne beende ich die Folge für heute. Ich wünsche euch von Herzen, dass in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten der ein oder andere Glücksmoment auf euch wartet, egal an welchem Punkt ihr gerade steht und egal wie schwer es gerade ist. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet, wenn ihr mir auf Instagram folgt, @maybebabypodcast. Wenn ihr mir eine E-Mail schreiben wollt, dann podcastmaybebaby@gmail.com. Ich freue mich, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal.